Inside Hochschulkommunikation von Expertinnen für Expertinnen. Alles rund um Kommunikation, PR, Marketing und Digitalisierung an Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Powered by Bundesverband Hochschulkommunikation und Mandarin Edu.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Inside Hochschulkommunikation, Inside HKOM. Hier seid ihr genau richtig, wenn ihr Hochschul- und Wissenschaftskommunikation gestalten, weiterdenken und vernetzen wollt. Ich bin Ina Teludis und wir widmen uns heute einem Prozess, der, finde ich, doch in die Kategorie Marathon gehört, oder? Ist es vielleicht auch nur noch ein Halbmarathon? Darüber sprechen wir unter anderem. Die Candidate Journey der Studierenden. Wir wissen ja alle, wer sich für ein Studium entscheidet, trifft keine Impulsentscheidung, keinen Lustkauf, sondern lässt sich sehr, sehr viel Zeit. Überhaupt nicht zu vergleichen mit einer normalen Kaufentscheidung, die wir so kennen. Und zum Thema sind zwei Gäste digital zugeschaltet. Das ist einmal Marc Tomolla, Medizinische Hochschule Brandenburg. Schön, dass du da bist.
Moin, danke.
Und Patricia Hennings von Mandarin Edu. Hi.
Hallo.
Stellt euch doch gerne selber einmal vor. Wer seid ihr? Was macht ihr? Was sind so eure Aufgaben im normalen Tagesgeschäft? Und was ist euer Bezug zur Customer Journey der Studierenden? Patricia, fängst du an?
Ja, sehr gern. Hi, ich bin Patricia. Ich bin jetzt seit über 15 Jahren im Bildungsmarketing zu Hause. Seit 10 Jahren bin ich in der Agentur. Vorher war ich sozusagen auch im Hochschulbüro und kenne ja die ganzen Needs und Sorgen und die Student Journey auch noch aus Zeiten der Studienberatung auch. Eventbegleitung und Co. Und ja, freue mich, heute bei dem Thema dabei zu sein.
Dankeschön. Marc?
Ja, dann mache ich mal weiter. Marc Tomolla. Ich bin seit Dezember 24 erst an der Medizinischen Hochschule Brandenburg. Habe Ende der 90er, Anfang 2000 bei Freenet angefangen und dann war ich viele, viele Jahre in Agenturen unterwegs, immer als Head of Social Media oder für New Business Bereich, also immer sehr digital und sehr vertriebslastig. Bin dann später auf Unternehmensseite gewechselt, unter anderem bei einer Ölgesellschaft war da Marketingleiter unterwegs. Bin dann 6 Jahre lang ins iGaming reingewechselt, in den Casino-Bereich, was natürlich hart performance-orientiert war, mit einer Menge Budgets und einer Menge kurzfristige Entscheidungswege und schnellen Käufen, Impulskäufen. Und dann gab es den Wechsel halt durch meinen besten Freund, den ich seit 35 Jahren kenne, der seit fast 10 Jahren an der MHB ist. Er hat mich gefragt, willst du nicht bei uns Marketing, Social Media machen? Da wurde wer gesucht. Haben wir uns dann nach fast einem halben Jahr Prozess auch, dann sind wir dann zusammengekommen, weil es natürlich schon ein bisschen mehr Entscheidungen war. Okay, warum jetzt genau so viel mit Marketing? Braucht noch eigentlich wen, der nur so ein bisschen Facebook macht. So, am Ende habe ich jetzt Ende 25 den Vertrieb übernommen und kümmere mich jetzt quasi um Social Media, Vertrieb, CRM, also die ganze Customer Journey sozusagen digital und unterstütze mit Kollegen aus Offline-Events und Print.
Dann bist du ja jetzt fast anderthalb Jahre an Bord da. Kannst du uns einen Kurzabriss geben, wie sich das die letzten anderthalb Jahre entwickelt hat? Wie seid ihr jetzt aufgestellt?
Ja, also zu Beginn war es erstmal nötig, ein bisschen das zu überblicken, okay, was hat denn die MRB die letzten Jahre zuvor gemacht? Weil es ist ja quasi aus so einer Ein-Mann-Abteilung entstanden quasi. Der Dr. Erik Hoffmann, der die Kommunikation leitet, hat das halt mitgemacht, das Thema. Dann kam später noch ein Kollege, der Kluge, dazu, eigentlich für so LinkedIn- und Presseöffentlichkeitsarbeit. Und dann kam halt ich dann immer für Social Media dazu. Und dann haben wir halt erstmal angefangen, alles zu hinterfragen, ne? Also schon im Rahmen des Bewerbungsprozesses habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, habe gesehen, okay, da fehlt irgendwie der rote Faden, da fehlt so ein bisschen, okay, das Emotionale, ne? Warum dann ausgerechnet die MHB und nicht irgendwas in Berlin, Hamburg, München, wo auch immer? Sondern warum Neuruppin oder Brandenburg? Warum soll ich dann dahin? Was soll ich da? So, ne? Und haben wir also erstmal wirklich ein paar Wochen lang alles über den Haufen geschmissen, alles neu durchdacht, gelöscht, angelegt, geändert, mit Partnern, Agenturen beendet, neu angefangen und so weiter und so fort. Also quasi erstmal aufgeräumt. So. Und dann haben wir uns ein bisschen rangetestet, okay, was muss man denn so machen, um die Leute auf ihren Kanälen zu erreichen? Weil ich finde, ein großer Fehler ist ja immer, dass man seitens des Unternehmens denkt, wir machen das so, weil wir glauben, das funktioniert. Aber die wenigsten hören halt wirklich auf die Zielgruppe. Sondern du musst halt eben genau gucken, okay, was wollen denn die anderen? Und daraufhin haben wir versucht, die Kommunikation hinzustellen, die Kanäle zu erweitern, ein bisschen Strategie mehr hinterzulegen hinter TikTok, was komplett in studentischer Hand ist. Tatsächlich, da geben wir nur so ein bisschen strategisch jetzt vor, so in regelmäßigen Updates auf WhatsApp in Gruppen. Und genau, und da wurde halt daraufhin erstmal hingearbeitet, okay, wie kannst du dich an welchen Kanälen außen darstellen, was musst du wo wie machen. Damit wurde quasi angefangen, erstmal den Social Impact sozusagen da sich genau anzugucken und ja, wo muss man halt feinjustieren, wo was läuft gut, wo, in welcher Frequenz musst du was posten und so weiter und so fort.
Also die ganz normalen Hausaufgaben, sage ich mal so, ne?
Im Prinzip die ganz normalen Hausaufgaben, richtig. Das ist dann schon mal interessanter gewesen, weil auch da hat man halt eben auch gelernt, so viele Sachen halt auf Unternehmensseite, sage ich mal, wenn du im, keine Ahnung, Mittelstand unterwegs ist beispielsweise, setzt du solche Themen auch gerne mal in ein, zwei Wochen um. Das kann dann so eine Hochschule gerne mal Monate dauern halt. Ne? Und das ist halt eben das Thema Geschwindigkeit. Ich bin großer Freund davon, Sachen durchzupushen, wenn es irgendwie geht. Ich starte auch lieber mal mit 80% irgendein Projekt und warte nicht auf 100. Weil ich finde immer so, ne, also ich habe bei Freenet damals angefangen, da waren wir mit die Letzten, die DSL hatten. Und da habe ich halt sehr schnell gelernt, dass es halt wirklich schlimm ist, wenn du den anderen Plänen hinterherlaufen musst.
Ja.
Und deswegen haben wir versucht, okay, was können wir dann als MRB besser machen und wo können wir denn vielleicht vorweglaufen, was andere vielleicht so nicht haben. Und das haben wir jetzt tatsächlich in den letzten Wochen gerade umgesetzt und sehr erfolgreich tatsächlich gerade umgesetzt, wenn ich mir die Zahlen angucke. Aber ja, also erstmal sind es die Basic-Hausaufgaben auf jeden Fall, die du da machen musst, aber eben auch immer auf die Zielgruppe achten. Du kannst dich nicht ausruhen, du musst ja quasi wirklich wöchentlich überprüfen, ist das noch okay, was du machst oder auch nicht.
Das war wahrscheinlich für dich auch ein großes Learning, dass die Customer Journey der Zielgruppe ja eine ganz, ganz andere ist als alles, was du wahrscheinlich auch vorher gesehen hast, ne? Wie lang ist sie denn eigentlich wirklich, Trizi? Ist sie wirklich so lang? Ist es noch ein Marathon oder ist es tatsächlich ein Halbmarathon? Da würde ich gerne auch mit euch beiden ein bisschen spekulieren, ob die sich verändert hat die letzten Jahre.
Ja, ich denke, das ist genauso, wie Marc das auch schon angeteasert hat, ne? Also es ist im Endeffekt eine Journey, die überhaupt nicht zu vergleichen ist mit dem klassischen Produktmarketing. Weil es einfach, es kann total lange dauern, ne? Also es kann wirklich diese Entscheidungsphase von, ich kenne das aus meiner Hochschulvergangenheit auch noch, du stehst auf Messe und dann sind irgendwie die 5., 6. Klassen, kommen dann zur Messe und wollen dann was über einen bestimmten Studiengang zum Beispiel erfahren. Da fängt das ja schon an, ne? Auch so dieses, okay, wo geht die Reise hin? Wir sind ja auch im Netzwerk Schule trifft Wirtschaft, viel auch in Kontakt mit den Berufsorientierungslehrern, ne? Wie machen wir das? Wie stellen wir das Ganze auf? Und da fängt das ja schon an. Aber ich glaube, diese Journey beginnt eigentlich so 1, 2, 3 Jahre vorher. Und sich dann aber wirklich mit was auch auseinanderzusetzen, das ist total unterschiedlich. Und das ist auch je Studiengang unterschiedlich. Das ist unterschiedlich, ob wir jetzt über die Gen Z und über die Abiturientinnen sprechen oder über potenzielle Masterstudierende. Und da gibt es ja diese verschiedenen Phasen, ne? Also wir hatten das ja schon mal in einer Folge, wo es um das AIDA-Modell ging, ne? Ich ziehe das immer trotzdem gerne nochmal mit rein. Wir sprechen immer über den Funnel, also der Bereich der Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit. Welche Kanäle braucht es da, ne? Da mag das, was du gesagt hast. Da ist natürlich dieses, okay, wir sind jetzt auf TikTok, was machen wir da, Aufmerksamkeit, Sichtbarkeit dort eben zu erzeugen. Und dann muss man natürlich gucken in diesen verschiedenen Steps. Und ich glaube, das ist einfach extrem wichtig. Und gerade da, glaube ich, habt ihr auch schon irgendwo auch einen Vorteil. Im Gegensatz zu staatlichen Hochschulen und Universitäten hatten wir auch mal in einer Podcast-Folge, wo es eben auch noch teilweise mit Excel-Listen hin und her geschoben wird. Und ihr die Möglichkeit habt, und da kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf, auch ein CRM anzubinden. Also auch das, dieses Nachverfolgen der Leads, das ist ja so extrem wichtig. Und die Journey, ja, jetzt habe ich viel dazu geredet, aber es ist nach wie vor ein Marathon. Es gibt auch welche, die das als Sprint darlegen und die, glaube ich, auch schnell reinstarten. Aber ich glaube trotzdem, die Zeitspanne ist schon deutlich länger als für einen Impulskauf beispielsweise. Marc, wie siehst du das in deiner täglichen Praxis? Auch in dem, was ihr jetzt so in den letzten 1,5 Jahren vielleicht auch aufgesetzt habt oder auch analysiert habt?
Der Weg ist natürlich ein langer, oftmals. Ne? Also es gibt Kurzentschlossene tatsächlich. Vor kurzem einen Anruf bekommen von einer jungen Dame, die möchte unbedingt noch bei uns studieren, weil ihr bester Freund auch bei uns genommen wurde. Das ist zu ad hoc. Ja? Dafür, dass im November die Auswahltage waren, ist das dann ein bisschen sehr schnell. Ich hätte es ja natürlich sehr gegönnt, aber es geht natürlich nicht. Tatsächlich ist es so, dass wir durchaus schon, ich sag mal, 5., 6. Klassen ist jetzt nicht so unsere Zielgruppe. Weil ich glaube, da wäre mir die Journey, da habe ich tatsächlich dann keine Geduld für 5 Jahre, 6, 7 Jahre so eine Journey durchzuziehen. Nichtsdestotrotz glaube ich aber, so ab 2 Jahre vorher fangen die Leute, die wirklich, sag ich mal, Interesse haben an dem Studium, die fangen dann schon so langsam an, 10., 11. Klasse. Das ist auch der Grund, warum wir auch im Bereich hier Berlin-Brandenburg auch in die Schulen gehen tatsächlich und auch da Learnings ziehen. Und wir merken aber auch, je jünger die Klassen werden oder auch auf Messen, je jünger die Leute sind, desto geringer ist das Interesse. Weil es gibt ja Messen oder Events, da müssen die Schüler hin und ja, du musst deine 3 Termine machen. Ja, da kannst du ein paar Tütchen Gummibärchen mehr hinlegen, ein paar Stifte, weil das ist das, was sie dann am Ende wollen. Aber die wollen gar nichts von dir wissen, ob du nun NC-freie Medizin studieren kannst oder nicht. Während du die natürlich von Interesse hast, die wirklich ein Grundinteresse haben, vielleicht weil sie vom Vater oder Mutter die Praxis übernehmen wollen und so weiter, die haben ein viel größeres Interesse, was dann für mich auch wertvollere Leads sind, beispielsweise auf Messen. Der Funnel geht gerne mal 1,5 Jahre lang, 2 Jahre lang. Natürlich haben wir auch Kolleginnen intern, die sagen, hey, wir hätten gerne noch mehr Studis, drück mal auf die Tube. Weil ich, ja klar, ich kann natürlich nochmal Geld oben reinkippen bei Google, wird aber nichts ändern, wenn er da im Scheidungsprozess ist. Und das ist eben auch das Wichtige am Ende. Und wie sage ich immer so gerne, wir verkaufen halt kein Handy oder kein Handyvertrag für 20 Euro im Monat, sondern verkaufst eine Lebensentscheidung. Um da vielleicht abschließend drauf zu gehen, wir hatten letztes Jahr im Herbst eine Immatrikulation, da kamen 3, 4 Studentinnen auf uns zu, die sich für uns entschieden haben, weil wir auf TikTok den Content machen und die dort authentisch sehen konnten, was sind denn das für Leute da bei euch eigentlich? Und das fand ich toll. Die habe ich auch direkt gefragt, warum denn wir? Warum? Ja, wir fanden das authentisch, wir konnten uns informieren und es war einfach echt. Und das fand ich super, weil das ist ein wirklich wertvolles Feedback. Und die Hauptperson, die unseren TikTok-Account pflegt, ist jetzt im 10. Semester Humanmedizin bei uns. Und die hat dann auch auf der Bühne noch eine Rede gehalten, da in der Kirche in Neuruppin. Und die hatten die Wiedererkennungswert da. Am Ende ist es halt so ein familiäres Ding. Es ist viel Emotion. Es ist längst nicht so trocken wie Handyvertrag. Und das ist eben das Spannende, sage ich mal, in der Geschichte halt. Also es ist ein hochemotionales Produkt, wo du relativ früh anfangen kannst, was aufzubauen. Aber ich tue mir schwer zu sagen, okay, wir machen jetzt Strategie, wir legen uns jetzt auf Leute fest, die in 2 Jahren zu uns kommen. Das passt nicht, weil du musst verschiedenste Kanäle logischerweise haben für die verschiedenen Zielgruppen. Ich möchte auch die Leute ansprechen, die vielleicht in 4 Wochen kurz vor Bewerbungsschluss sagen, ach komm, ich gehe jetzt zur MAB. Mhm.
Ja, ich finde auch gerade der Punkt TikTok ist, glaube ich, auch ein Punkt, der auch so in den Gesprächen mit auch staatlichen Hochschulen und Unis mir ganz oft als Frage einfach entgegengekommen ist, so dieses, okay, wir wissen, ne, die Zielgruppe ist da und es ist extrem wichtig, da zu sein, aber ist das nicht unseriös? Gibt es da eine Empfehlung von dir, Marc, wo du sagst, okay, wie habt ihr das, wie seid ihr gestartet?
Ja, man muss seinen Werten natürlich auch so treu bleiben. Ne? Also am Ende musst du natürlich ein bisschen gucken, okay, wie wirst du außen wahrgenommen? Weil am Ende, je nachdem, wie du halt den Content auch produzierst. Bei uns ist es auf TikTok beispielsweise so, dass das wirklich von den Studis selber kommt. Wir haben ein studentisches Marketing-Team, da sind 6 Leute drin, die produzieren Content mit eigenen kompletten Ideen. Wir treffen uns alle 2, 3 Monate mal, stimmen wir uns kurz ab, ob das passt, nicht passt. Und dann wird dafür der Content eben authentisch gemacht, ohne Vorgabe. Ich sehe die Videos auch noch nicht, wenn die live gehen. Ich sehe sie dann, wenn sie online sind. Das heißt, du musst eine gewisse Art von Vertrauen haben.
Ich wollte Mut sagen.
Ja, Mut und Vertrauen halt. Ne? Also, du musst die Leute eben kennen und die müssen es eben auch wissen. Du kannst halt da wenig extern rauflassen. Wir arbeiten mit einer Agentur jetzt wieder zusammen. Die macht für uns die Videos für Instagram beispielsweise. Das sind eher so ein Ticken längere, aber auch für YouTube Shorts, was erstaunlicherweise wieder durch die Decke geht gerade. Das sind so Content, das kannst du produzieren. Auch da verzichten wir bewusst auf Hochglanz und Bling-Bling. Bin ich absolut kein Freund von, weil das ist das
authentisch sein, ne?
Richtig. Und das ist es halt. Ne? Es muss halt einfach echt sein. Das ist eben das Feedback, was wir kriegen. Es soll nicht hochstabilisiert und blinken und hier noch. Klar, ich hätte gerne mal schöne Drohnenflüge durch Gebäude und dies, das und so. Das kannst du aber bei bestimmten Sachen vielleicht mal machen. Aber der Standard-Content muss halt eben echt sein. So. Und sei es nun an der staatlichen oder privaten. Am Ende zeigst du ja, okay, das erwartet dich. Das kannst du bei einer staatlichen durchaus auch machen. Und ich finde auch nicht, dass es dann Mut braucht zu TikTok. Es hängt immer davon ab, wem gibst du diesen Kanal? Wie viele Freiheiten gibst du der Person? Wenn du natürlich als, sag mal, TikTok-Verweigerer eher das Ding machen musst, weil deine Geschäftsführerin sagt, wir machen jetzt TikTok und du da schon skeptisch sitzt mit verschränkten Armen und sagst, glaube ich nicht, aber mach mal was, dann ist es zum Scheitern verurteilt. Also du musst diesen Mut haben und einfach mal machen, wie ich immer gerne sage. Und dann guckst du, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube, es ist genau der Punkt, was du zu Beginn auch gesagt hast. Wir müssen auf die Zielgruppe hören und wir müssen gucken, wo ist die Zielgruppe. Und die Zielgruppe ist nun mal, weiß ich nicht, fast 5 Stunden am Tag am Handy. Und TikTok ist einer der Kanäle. Und da wäre es ja einfach auch irgendwo fatal, halt nicht da zu sein, wo meine Zielgruppe halt ist. Ne? Wenn ich mir überlege, wie ich mein Marketing strategisch halt auch aufsetze. Ja.
Richtig, genau. Aber auch da musst du natürlich fragen, okay, was für Zielgruppen bedienst du denn? Also ich meine, wir als Kanäle, ich habe schon 2-mal versucht, Facebook abzuschalten bei uns tatsächlich. Habe es jetzt auch nur wieder aktiviert, einfach weil wir den gleichen Content posten wie bei Instagram, weil wir gemerkt haben, dass tatsächlich so die lokale Presse, aber auch Eltern hauptsächlich halt auf Facebook unterwegs sind. Eltern sind einfach eine relevante Zielgruppe. Voll. Einfach, weil die natürlich vielleicht genau einen Platz suchen an der Hochschule für ihre Kinder, um dann mal die Praxis später abzugeben. Deswegen ist das halt ein relevanter Kanal halt.
Leider. Und wann ist die Kappa da, um dann auch zielgruppenspezifischen Content für Facebook zu erstellen. Wirklich nur, das ist, also eigentlich wäre das ja der nächste Schritt, ne? Dass man sagt, okay, und jetzt konzentrieren wir uns in der Content-Herstellung und mit der Ansprache auch wirklich auf diese Zielgruppe.
Also was wir gemacht haben, ist für die Eltern auf unserer Webseite, vor allem im Zahnmedizinbereich, aktuell für Human ziehen wir das noch, nach einem separaten Bereich erstellt, um den Eltern mal zu erzählen, okay, so sieht zum Beispiel eine Finanzierung aus, deswegen bist du hier in Neuruppin oder Brandenburg an der Havel gut aufgehoben und so weiter. Mhm. Was wir gemerkt haben, ist, dass der separate Content für Eltern nicht zieht. Wir haben jetzt gerade eine Elternsprechstunde gehabt, die super schlecht besucht war. Also im Schnitt haben wir wirklich eine gute Besucherzahl unserer abendlichen Online-Sprechstunden, wo wir dann die Studiengänge vorziehen. Bei den Elternsprechungen war es noch nicht mal ein Zehntel, okay. Um es der Zahlen zu nennen. Das war wirklich schlecht. Also wir haben jetzt demnächst Tag der offenen Tür, da bin ich gespannt. Da bieten wir auch 2 Elternsprechstunden an, weil da sind sie auf jeden Fall vor Ort. Aber die haben es beworben, auch auf TikTok. Und der erste Kommentar bei TikTok, was wollen denn die Eltern in der Sprechstunde? Wir wissen aber, dass sie sich dafür interessieren, weil wir heute tatsächlich in der Studienberatung, ich sag mal 30-40% Anrufe sind von Eltern.
Ja.
Oder die Eltern sind im Hintergrund und hören zu. Also es ist ein hoher Elternanteil.
Frag mal das. Aber ich fühle mich ertappt.
Es ist ja tatsächlich so. Aber am Ende sind die aber nicht die, die unbedingt auch online was machen wollen. Und deswegen ist bei dem Content schon so, dass wir eben nicht jetzt konkret sagen, das ist nur für die Eltern, das ist nur für die, sondern wir gucken übergeordnet. Ich habe so eine Art Clusterung gemacht, welche Themen, welche USPs, wie es denn der Sprecher heißen, ne? Marketing, was möchtest du positionieren oder wie willst du es präsentieren? Was ist dir wichtig und womit willst du halt auch punkten? Also einfach, gibt es bestimmte Sachen, die sind dir halt wichtig. Zum Beispiel, dass du halt die Nähe zu Berlin hast, 45 Minuten mit dem Auto oder 2 Stunden bis nach Hamburg. Trotzdem hast du aber deine Ruhe. Du hast eine Uni mit knapp 1300 Studierenden, die kennen sich untereinander. Ja, für uns sind es halt nicht Matrikelnummern, sondern Personen dahinter. Wir kennen alle mit dem Namen. Wir haben hinterher ein großes Netzwerk an Alumni. Das heißt, jetzt auch nach dem Studium sind die weiterhin connected. Während des Studiums sind die, die in älteren Semestern sind, für die Jüngeren da, geben Vorlesungen, unterstützen sich gegenseitig und helfen den anderen durch Studium. Und dieses Persönliche, das ist halt nicht umsonst immer den Hashtag MHB Family, das ist tatsächlich so. Und das fand ich halt auch, als ich extra reingekommen bin, von nichts eine Ahnung gehabt, ne, reingerutscht, das fand ich super interessant, weil das war das erste Mal, wie ich das Gefühl hast, okay, klar, mit wenigen Ausnahmen hast du wahrscheinlich immer, aber das ist ja wirklich so ein Familienbetrieb, nenne ich es mal. Ne? Und das fand ich interessant. Und das ist immer das, was wir nach draußen dann zeigen müssen und auch wollen. Du entscheidest dich ja dann gefühlt extra dafür für Neuruppin. Ich komme aus Hamburg. So, als ich das erste Mal Neuruppin war, dachte ich, oh Gott. Das ist für mich wie Urlaub. Das ist, ich bin einmal im Monat für 3-4 Nächte da. Das ist wie Urlaub. Es ist einfach schön. Das ist das alte Kopfsteinpflaster, die schöne Beleuchtung, der See. Auch in Brandenburg, das ist alles schön da. Und das ist halt wirklich entschleunigend. Und ich glaube, wenn du in Ruhe studieren möchtest, ist das manchmal für einen wertvoller, als halt in eine große Stadt zu gehen oder ins Ausland zu gehen. Und das fand ich halt eben interessant. Und wenn du sowas halt im Content platzieren kannst, sei es jetzt TikTok, weil wir es jetzt so oft genannt haben, aber eben auch bei Instagram beispielsweise oder YouTube oder auch auf der Webseite sowas mal zu kommunizieren, das ist einfach wichtig.
Naja, vor allem kann man sich dadurch natürlich auch differenzieren, ne, von anderen, ne, und unterscheiden.
Genau, ja, ich glaube auch, diese Differenzierung und diese Markenschärfung, ne, wieder auch zu überlegen, und das habe ich auch in vielen Gesprächen, ja, Mensch, wir haben einen aufwendigen Markenprozess gemacht und ne, ich weiß jetzt aber gar nicht so diesen nächsten Step auch. Wie spiele ich das denn jetzt bei Instagram? Wie mache ich das denn bei TikTok? Was ist denn jetzt wichtig auf der Website in der Informationsphase für die potenziellen Studierenden dann auch darzulegen? Ich glaube, das ist halt das, was dann halt auch so dieser nächste aufwendigere Step ist, ne? Weil ich glaube, viele wissen, das sind wir als Marke, das ist uns wichtig, das sind unsere USPs. Aber dieses, wie gehen wir das dann jetzt auch an? Mir wird ja auch hier oftmals der Pragma-Filter nachgesagt.
Absolut.
Dieses pragmatisch an die Sachen heranzugehen. Und Marc, du sagtest es zu Beginn auch. Lieber mit 80% einmal rauszugehen und zu sagen, okay, wir testen das jetzt. Und das wissen wir ja gerade aus dem digitalen Bereich. Test and learn, ne? Also wirklich rauszugehen, zu gucken, mit dem Testansatz auch, aber auch wirklich aus den Fehlern Learnings zu ziehen und zu gucken, okay, wie stehen wir auf und wie gehen wir da halt im nächsten Step halt auch einfach besser dran, ne? Wir waren jetzt gerade in dieser für mich schon sehr starken Awareness-Phase und jetzt auch so in dieser Informationsphase aus meiner Sicht, ne? So wie, was ist wichtig für die Website? Du hast eben auch so über die Eltern, Multiplikatorinnen und Co. gesprochen. Wie ist das denn bei euch? Das habt ihr ja auch verändert, ne? Diese gesamte Bewerbungsphase. Wie sieht das bei euch aus? Also wie seid ihr das auch angegangen?
Genau, du musst differenzieren bis zum Eingang der eigentlichen Bewerbung und dahinter das Bewerbermanagement. Ne? Das ist bei uns getrennt. Also bei mir in dem Bereich, was wir geändert haben, ist, wir haben im Sommer 25 überlegt, okay, diesen richtigen Vertrieb hat die MHB nicht bislang. Ne? Sondern es gab halt eine Studienberatung, die hat einen guten Job gemacht. Es kam Anrufer rein, es gab eine Frage, es kam eine E-Mail rein, es wurde geantwortet, Haken dran. So, aber es wurde nicht nachqualifiziert. Oder auch wenn du halt Leads eingekauft hast von Studentenportalen beispielsweise. Wenn man nachfragt, okay, was kam denn dabei rum? Weil das ist ja nicht wenig Geld. Ich meine, man gibt 50, 60 Euro aus für einen Kontakt. Okay, was ist aus dem geworden? Oh, gute Frage. Ja. So, und da war halt die Überlegung, okay, da haben wir dann halt im Sommer drüber gesprochen, da ich eben aus der Performance-Ecke zuletzt kam, was natürlich auch, sag ich mal, kritisch durchaus beäugt wurde, ne? Weil wenn du natürlich aus dem Casino-Business kommst und dann kommst du zu einer seriösen Hochschule, okay, was will denn der Casino-Friel jetzt da? Am Ende lernst du aber auch hammerhart dahinter, wie wichtig das ist, Sachen zu qualifizieren und permanent zu überprüfen. Ja, und deswegen haben wir das eben geändert. Wir haben gesagt, okay, wir machen diese klassische Studienberatung nicht mehr. Wir ziehen das rüber in die Unternehmenskommunikation zum Team von Erik Hoffmann, wo er auch schon Presse und so mit drin liegt, um meinen Social-Marketing-Bereich. Und wir haben quasi so einen Vertrieb daraus gebildet. So, wir haben dafür neu eingestellt und haben das versucht, alles schneller zu machen. Also nicht nur, dass wir jetzt eigene Sachen beantworten. Wir haben mit HubSpot jetzt ein CM-Tool eingeführt, wo wir viel besser qualifizieren können. Okay, woher kommt der? Wie oft hat er da schon Kontakt? Für was interessiert er sich überhaupt? Und dann auch nachhalten zu können. Jetzt seit kurzem auch endlich automatisiert dahinter. Das heißt, wir können per Knopfdruck jetzt okay gucken, mit wem hatten wir Kontakt? War das erledigt? Kam dann nochmal? War dann nochmal unterwegs? Hat er noch eine Frage? Also das ist ja schon eigentlich Basic von CRM, vom Klassischen. So, was wir eben noch ergänzt haben jetzt, ist ganz, ganz neues, zum Beispiel ein Chatbot mit drin, der funktioniert richtig krass, richtig viel genutzt, erstaunlicherweise. Also ich bin da sehr begeistert von, also auch das einfach mal ausprobiert. Ne? Vielleicht mal von wegen Attention und so. Ich bin da Freund von einfach mal machen mit diesen 80%. Und das war immer ein Bot auch so. Wir wollten eigentlich nur WhatsApp integrieren mit dem Dienstleister zusammen. Und dann sehe ich, der hat auch einen Chatbot. So eine Woche angelernt, das Ding funktioniert wie Sau. Mhm. Und das sind so Sachen, das musst du dich einfach dann mal trauen und machen. So, da sagt man immer so schön hinter um Entschuldigung bitten, als vor um Erlaubnis fragen, kann manchmal funktionieren, ist nicht immer gut. Aber man muss auch mal schnell sein, finde ich. Und das ist eben das, das hast du eben durch Casino eben gelernt oder auch durch meinen Job damals bei Freenet. Wenn du dir zu viel Zeit lässt, wirst du einfach überrannt. Und das ist nun mal ein Wettbewerb um Studienplätze, weil der wechselt nicht in 2 Jahren und holt sich das nächste Handy, sondern der macht da seine X-Semester-Studium. Im besten Fall ist er fertig oder sie und dann ist Ende im Gelände. Dann ist, sage ich mal, der Lead für dich nichts mehr wert. Und deswegen haben wir da eben versucht umzustellen, viel schneller zu werden, proaktiver zu werden, zu gucken, was ist die konkrete Anfrage. Und wenn es sehr spezifisch ist, sogar wenn die Telefonnummer dabei ist, anzurufen. Und es gibt ja viele Leute mit Telefonphobie und sowas, aber wir haben mittlerweile gemerkt, die Leute freuen sich tatsächlich, wenn die Studienberatung in Form von einer netten Stimme dort anruft. Und nachdem sie oder du, je nachdem wie die Ansprache war, haben sich gemeldet, hast dich gemeldet. Ich erkläre es dir aber gerne mal kurz. Super. So, im besten Fall können wir die Leute dann auch direkt in so eine Online-Sprechstunde verhaften, dass sie halt eben wissen, okay, da kriege ich mehr Informationen. Das läuft super. So. Und von den Zahlen her kann ich jetzt schwer sagen, wir sind gerade noch mitten im Prozess und so, aber es ist ja im Moment so, dass über uniübergreifend die Zahlen ja rückläufig sind. Wir halten sie mindestens stabil und erwachsen in bestimmten Bereichen auch wieder. Und ich finde, das ist aber auch ein Prozess. Das ist nichts, was du in 2 Monaten änderst. Nee. Und dann läuft der Laden wieder. Auch das, und ich bin bei sowas eigentlich eher ungeduldig, aber am Ende musst du da dem auch Zeit geben. Da reden wir teilweise wirklich von 6 bis 12 Monaten, bis du Effekte siehst. Einfach weil es ein langwierigeres Produkt ist. Aber die Schritte sind da gelegt und das muss man halt auch so machen dann. Also man muss viel proaktiver werden, nicht nur reagieren, sondern auch agieren. Und zwar auch gerne mal einfach machen, nicht, ob man mit dem Plan dahinter nicht so verkopft und zu sagen, okay, boah, wie mache ich das jetzt? Ich weiß, wie meine Marke dasteht. Wie mache ich das denn jetzt? So, weil wenn du zu viel überlegst, hast du eigentlich schon verloren.
Ja, ich glaube auch dieser wichtige Step von euch, Marketing und Vertrieb enger zusammenzubinden. Und ich kenne das aus meiner Vergangenheit auch, beziehungsweise auch aus dem, was wir auch so für Hochschulen und Unis machen, ist es oftmals so, dass dieser Punkt, ja, da müssen wir doch nochmal mehr Budget raufgeben. Ne, da muss doch nochmal mehr Budget drauf, sodass wir quasi oben im Trichter immer mehr reinkippen. Aber was machen wir denn mit denjenigen, die ja dann da sind? Ne? Und dieses wirklich danach zu halten, in dieser Phase wirklich auch schnell zu sein, nachzufassen, ohne zu doll irgendwie auf die Trube zu drücken.
Es soll nicht aufdringlich sein. Ne?
Es darf nicht aufdringlich sein. Es gibt ja auch da einige Beispiele, wo das auch viele Anrufe oder dann oftmals nochmal wieder per Post und ne, dann denkst du schon, oh Mann, jetzt ist doch mal langsam gut. Das ist schon auf jeden Fall wichtig, da eine gute Waage quasi zu halten. Aber ich glaube, das ist das A und O, wirklich sich auch da Gedanken zu machen, wie kann so ein Prozess quasi, dieser Bewerbungsprozess, dann nachher auch optimiert und automatisiert werden. Das ist entscheidend.
Genau, ja, am Ende, du musst halt schon schnell sein, ne? Das ist das schon, weil ich meine, wenn man an sich selber mal denkt, so, man stellt irgendwo eine Anfrage, vielleicht ist es per Formular oder wie, oder welcher Weise auch immer. Und am Ende erwartest du normalerweise eine relativ zügige Antwort. Also ich persönlich werde schon nervös, wenn ich innerhalb von 12 Stunden keine Antwort kriege. Je nachdem, was es ist. Wenn natürlich irgendwo Internet ausfällt, erwarte ich in einer Viertelstunde eine Antwort. Das ist ein anderes Thema, wenn du digital arbeitest.
Ne?
Richtig, aber selbst wenn du eine E-Mail schreibst mit einer Frage, und du kriegst einen Autoresponder, ja, wir antworten dir in 72 Stunden, wäre mir persönlich schon viel zu lange. So, und das ist es halt, ne? Also du brauchst A, eine gute Vertretungsregelung für den Urlaub, du brauchst natürlich Automatismen dahinter, aber auch da haben wir auch überlegt, als wir HubSpot eingeführt haben, ich bin großer Freund von Automatisierung, aber wie viel darfst und willst du automatisieren, wie viel willst du aus der Hand geben? Und deswegen haben wir jetzt eben den Leuten jetzt die Wahl gelassen. Sie können jetzt halt kurz mal entscheiden, ich möchte erstmal mit dem Chatbot klären, der funktioniert hervorragend gut, wie gesagt. Weil der halt vom Internet abgekoppelt wurde. Ja. Ich habe ihm nur die Quellen gegeben, die wir auf der Webseite haben oder auf bestimmten Sales-Seiten haben. Das heißt, er zieht sich alles nur, nicht von irgendwelchen anderen dubiosen Quellen, die vielleicht alte Daten haben, sondern zieht sich alles von meiner Webseite. Und das ist eben auch der Unterschied. Dann kriegen Leute super schnell eine Antwort. Und wenn sie nicht weiter wissen, ein Knopfdruck reicht, bleibt in der Studienberatung. Und natürlich, Samstag, Sonntag wissen die auch, da wird dann halt nicht gearbeitet. Aber ansonsten haben sie 24/7 jetzt mittlerweile die Möglichkeit, da Hilfe zu kriegen oder eben auch schnell per WhatsApp als neuer Kanal, einfach weil du das Ding immer auf der Hand hast. Ich habe eine Kollegin bei mir in der studentischen im Studieteam quasi, die liest ihre E-Mails einfach nicht. Das ist immer, wenn wir Teamverabredungen machen, muss ich ihr per WhatsApp Bescheid sagen, was also okay ist, aber siehst du mal, wie sie es verschiebt. Halt da ist Mitte 20 und liest ihre E-Mails nicht. So, und da musst du halt so ein bisschen umdenken. Wenn du denkst, oh geil, Newsletter, wir verschicken keine Newsletter. Wir verschicken nicht ein Newsletter. Machen wir nicht. Wir verschicken an die Kontakte, die wir als Leads qualifizieren, die sich für einen bestimmten Studiengang interessieren, 3, 4, 5 Monate mal eine E-Mail. Hey, übrigens, der endet eine Bewerbungsfrist, hast du noch Interesse? Mehr nicht. So, und das ganze Automatisieren dahinter kannst du zwar machen, aber dann verlierst du auch schnell das Gefühl von dem, was die Leute interessiert. Oder wie gut kann ein System überhaupt automatisieren und auslesen? So ein Chatbot ist einfach, aber in so einer Formularnachricht mit 5 Fragen, wie soll das Tool automatisiert darauf antworten? Oder auch ne, gucken, okay, was für eine Antwort macht da wirklich Sinn und ist die echt? Deswegen haben wir uns halt dagegen entschieden, das zu automatisieren. Spätere Workflows, da sind wir aktuell tatsächlich gerade dran. Das heißt, wenn wir wissen, dass die Person zum Beispiel bei einer Online-Sprechstunde dabei war, dass die dann nochmal remindert wird, künftig automatisiert, hey, die Bewerbungsfrist übrigens endet jetzt für Humanmedizin, ja. Wenn du dich noch bewerben willst, sieh mal zu. So, sonst geht es dann ins nächste Semester.
Ist aber immer alles bedürfnisorientiert, ne? Immer komplett, alles bedürfnisorientiert ja. Für den potenziellen Studierenden.
Ja, aber das ist ja das, was du eben musst, ne? Du kannst ja nicht mit der Gießkanne oder eben einfach mal Budget oben raufkippen. Es bringt dir vielleicht mehr Reichweite und mehr Klicks, aber am Ende bringt es dir am Ende doch nichts. Und deswegen musst du lieber gucken, okay, lieber weniger als mehr, dass in dem Fall lieber genau gucken, welche Maßnahmen bringen dir was. Ich habe Leute in unserem weiteren Dunstkreis, die super gerne Printanzeigen in Wochenblättern auf den Sonntag schalten wollen, weil die mal eine Anzeige gesehen haben da drin. Ich mache das Wochenblatt hier auch auf den Sonntag bei uns im Pinneberg. Ich hole mal den Prospekt von den Discountern raus, gucke, ob es irgendwelche schöne Sachen gibt. Den Rest schmeiße ich weg. Und da wollen wir doch bitte nicht für 7.000 Euro eine Anzeige schalten.
Oh Gott,
so, und das sind eben so Sachen, wo okay, du musst dich halt intern durchsetzen, aber eben gucken, okay, wo ist deine Zielgruppe, was interessiert
sie,
wie willst du sie abholen?
Genau.
Und das ist eigentlich das A und O. Alles andere ist erstmal egal. Also du musst gucken, wen möchtest du als Zielgruppe erreichen, wenn du zum Beispiel ältere Zielgruppe hast oder halt wenn voll auf hybride Studiengänge gehst oder wirklich auf Fernstudium und so, da hast du auf einmal deutschlandweit, europaweit, je nachdem, welche Sprachen du anbietest, kannst du halt anbieten. Guck mal, wir haben Standorte in Neuruppin und Brandenburg in dem Sinn und Rüdersdorf. Wir brauchen jetzt nicht zwingend irgendwelche wichtigen Anzeigen in München schalten. Wir haben Bewerbungen aus ganz Deutschland. Aber ich sag mal, der große Kern ist aus der Region Berlin-Brandenburg. Also warum soll ich so weit raus? Gleiche wie mit Messen. Muss ich wirklich mit viel Aufwand nach München und sonst dieses Jahr tun, wenn man nach Köln zum ersten Mal? So, weil wir auch im NRW-Bereich durchaus auch nicht wenig Bewerbungen kriegen. So, aber lohnt sich der Aufwand dahinter? Und das muss ich halt grundsätzlich bei allen Maßnahmen fragen. Ne? Welcher Aufwand lohnt sich? Was kannst du automatisieren? Was solltest du nicht automatisieren? Und am Ende musst du es probieren. Und entweder scheiterst du oder es funktioniert.
Und das ist ja auch was ich meine Kunden auch immer wieder frage. auch bei all dem, wie du sagst, wenn ich zum Beispiel auch Kampagnen schalte und Co., ne? In welchem Radius? Was sind wirklich diejenigen, die nachher auch gar nicht die, die den abgeschlossenen Vertrag, sag ich mal, machen, sondern die, die nachher wirklich bei euch sitzen? Woher kommen die? Welcher Postleitzahleinzug ist das? Und wo macht es Sinn, wirklich auch Kampagnen zu fahren? Und natürlich kann man auch da wieder gut testen, aber da wird man jetzt auch nicht in 4 Wochen quasi wissen, ob es funktioniert hat. Und deswegen umso besser, wenn man wirklich den Lead, so will ich es jetzt mal sagen, wirklich vom ersten Klick bis zum abgeschlossenen Vertrag und wirklich dann auch sitzenden Studenten vor Ort nachverfolgen kann und dann weiß, okay, das ist so, wie du sagst, es ist eigentlich der Radius 100 Kilometer um uns herum. Wir gehen jetzt mal auf eine Messe in Köln, wird man ja dann in einem Jahr oder in einem halben Jahr vielleicht auch sehen können, okay, hat uns das was gebracht? Ne? Und auch da natürlich zu testen, dann weiß man, das ist jetzt keine 4 Wochen, die ich da irgendwie in dem Zeitraum habe, sondern das ist halt ein bisschen länger. Aber auch da wieder wirklich auf seine Daten sozusagen zu gucken und zu wissen, das hat es gebracht oder das hat es halt nicht gebracht. Ne?
Richtig, ja. Genau. Ja, sowas ist halt ein langwieriger Prozess. Ne? Mhm. Also das kannst du ja nicht so schnell entscheiden. Natürlich existieren natürlich schon Daten da, dadurch, dass bereits alles, als ich angefangen hatte, Google Analytics und Co. schon alles verknüpft war, konntest du natürlich raufgucken. Ne? Aber auch da online haben wir auch Kampagnen laufen, auch da gemerkt, das kannst du durchaus deutschlandweit schalten, bestimmte Sachen. Das ist ja nicht schlimm, weil wir wissen, dass wir auch Deutsch oder im deutschsprachigen Raum, auch Österreich und Schweiz, dass wir durchaus die Leute da auch erreichen. Und allein auch fürs Branding. Ich meine, Branding, ich habe ein paar Jahre lang auch im Bereich Predictive Behavioral Targeting gearbeitet, wo es genau darum geht, okay, wie oft muss ich wem welche Werbung vors Gesicht schieben, damit er es dann toll findet. So, ne? Das war ein Riesenkunde damals mit L'Oreal zum Beispiel. Das waren super interessante Cases. Am Ende kam raus, 8,x Mal muss jemand so einen Banner sehen, bevor er dann wirklich raufklickt und auf der Landingpage landet. So, also wie oft. Nur Branding kannst du schwer messen. Und Branding ist am Ende kein Lead. So, ne? Branding ist am Ende eine Wahrnehmung. Und das ist zum Beispiel bei der MAB auch ein ganz wichtiges Thema. Teilweise kennt man dich noch nicht mal in Neuruppin, weil du halt so speziell bist und deine Zielgruppe so hart eingetaktet hast, was ja einerseits gut ist, andererseits geht das natürlich total negativ aus Branding. So, und das muss man eigentlich differenzieren. Wenn du halt ein Branding willst, dann kannst du auf einmal vielleicht irgendwelche Wochenblätter mal reinschnuppern oder irgendwelche Out-of-Home-Kampagnen fahren. Bringt es dir zwingend was für deine Zielgruppe? Weiß ich nicht. Vielleicht. So, wir schalten zum Beispiel in der Tram in Potsdam ein bisschen Werbung für unseren Tag der offenen Tür und für die neue Zahnklinik, die wir Ende August eröffnen, Deutschlands modernste. In einem alten E-Werk wird gerade komplett entkernt, das wird ein super Ding. Da schalten wir Werbung, der Spot läuft 8 Sekunden. Da brauchst du keinen QR-Code platzieren zum Messen. Keiner wird in 8 Sekunden denken, oh, was läuft denn da? Ich hole mir eben mein Handy raus, öffne mal Kamera, verdammt, Gesichtserkennung geht nicht, Maske auf, Brille auf, keine Ahnung was. So, Werbeanzeige weg.
Ja.
So, und deswegen, das sind so Sachen, das kannst du nicht messen. Aber das war auch nicht teuer, deswegen nimmt man das mal mit. Und das ist eben so eine Mischung aus allem, was du am Ende machen musst. Du musst einfach probieren. Machen, du brauchst aber auch das Vertrauen dahinter. Ne? Also auch bei unserem Kanzler, ich erinnere mich an unser Vorstellungsgespräch, wo ich ihm auch gesagt habe, für mich in dem Moment zumindest war es halt ein Produkt. Für mich ist das vielleicht emotionsloser, sage ich mal, als vielleicht für andere, die ja seit Jahren lehren, was auch völlig in Ordnung ist. Für mich im Vertrieb, sage ich mal, aus der Sicht, ich will ja was verkaufen, für mich ist es ein Produkt. Für mich ist es ein Handyvertrag, ein teurerer Handyvertrag. So, aber am Ende ist das Ziel ja das gleiche. Du möchtest ja dich positionieren. Du möchtest ja auch etwas verkaufen am Ende. Es ist ja ein Verkaufsprozess. Das ist halt ein sehr langwieriger und da musst du halt permanent drauf hinarbeiten und schärfen und immer am Markt sein, was ist gerade aktuell, mit welchen Tools kannst du arbeiten, welchen Kanälen passiert wie was und am Ende muss man sich dann einfach treu bleiben, aber auch dann mal machen und durchziehen. Wie gesagt, das ist nichts, wo du nach 3 Monaten bewerten kannst, okay, funktioniert nicht. Das kannst du mit Postings machen, ja, kriegen die mehr Aufrufe oder nicht. Aber du kannst nicht nach 3 Monaten sagen, das funktioniert für uns oder das funktioniert nicht. Vor allem nicht, wenn du erst anfängst.
Wenn du jetzt morgen, ich sag mal, Summe X in die Hand gedrückt bekommen würdest und dir gesagt wird, damit kannst du jetzt das umsetzen in Sachen Customer Journey Optimierung, was du schon immer machen wolltest, was wäre das? Was würdest du tun?
Haben wir vor ein paar Monaten mal drüber gesprochen. Ich hätte mega Lust, mal vor 20.15 Uhr TV-Spot auszuprobieren. Erstaunlicherweise. Hat mir auch keiner. Wir haben mal gesagt, okay, was ist denn, wenn ich dir jetzt 50.000 Euro gebe, dann würde ich losrennen und gucken, ob ich um 20.14 Uhr vor Tatort einen Spot schalten darf. So, weil dann kriegst du vielleicht die Leute nämlich genau rein, die vielleicht Interesse haben, sei es dann die Eltern oder je nachdem, was du eben halt machst. Ich würde gerne mal im TV-Bereich testen, wenn es nicht so teuer wäre. Okay. Da haben wir auch, durch den Casino-Bereich, wir haben dadurch Erfahrungen gesammelt halt einfach. Ne? Wir wussten zu Freenet-Zeiten, schon Anfang 2000, als ich da angefangen habe, waren wir 20 Mitarbeiter. Ich war einer der ersten Mitarbeiter von Freenet damals. 20. Ne? Nachher haben wir ja Mobilcom gekauft, Tiscali gekauft. Als ich gegangen bin, nach genau 7 Jahren, waren wir 6.500 Mitarbeiter.
Ja, Wahnsinn.
Und da habe ich 2 Jahre das Callcenter von Mobilcom mit umgebrandet in Freenet von 2001 bis 2003. Das weiß ich noch, wie da alle saßen. Dann brüllte die Dame ins Headset, TV-Sport! Und dann wussten alle sofort, gleich klingeln hier die Telefone. Und dann ging das da rund. So. Na, da war vielleicht noch eine andere Zeit. Da gab es noch kein Facebook und so. Aber das war super, super spannend. Und das war im Casino-Bereich auch noch so. Wenn du da zu bestimmten Primetimes deine Spots laufen hattest, dann wurdest du wahrgenommen. Und deswegen würde ich das tatsächlich für die Hochschule gerne mal testen. Wenn jemand zuhört, was sponsorieren möchte, bitte einmal melden. Also ich würde super gerne mal so einen TV-Spot testen oder so.
Kennst du dieses Addressable TV?
Ja.
Genau, also sowas haben wir zum Beispiel auch schon mal ausgetestet für einen Kunden, ne, dass du ja in dem Umkreis der Städte sozusagen dann auch werben kannst. Ist dann eben nicht so ganz so teuer, wie wenn man vor Tatort
das quasi macht. Das gerade ein
Verkaufsgespräch, ne? Aber ist auf jeden Fall auch nochmal ja, eine gute Möglichkeit, ne? Wenn man, so wie du sagst, für Reichweite, halt, ne? Reichweite, ja. Wirklich, Reichweite ist es ja dann, ne?
Am Ende bringt das vielleicht auf jeden Fall mehr als die kleine Anzeige halt im Wochenblatt oder so. Ich meine, ich will es jetzt nicht schlecht reden, hat es auch seine Bewandtnis, aber wenn ich mal es aussuchen dürfte, wäre es erstmal das. Also grundsätzlich weiter auf die Zahlen gucken, aufs Tracking gucken, okay, ne, wie performen deine Kampagnen? Ich habe gar nicht mal so viele auch. Ich hab nur 3 Google-Kampagnen laufen, eine bei TikTok, eine bei Facebook und damit teste ich immer rum. So, entweder bewerbe ich halt Infoabende oder mal den Tag der offenen Tür oder grundsätzlich mal das Medizinstudium, einfach mal zu gucken, okay, wie läuft's so, ne? Und dann siehst du auch, was macht der Wettbewerb, das siehst du auch deutlich, dass die Preise dann, bei Google wird ja dann empfohlen, hey, gib doch nicht X Euro aus, sondern leg doch mal nochmal 1500% drauf, dann hast du das.
Ja, ja,
das
ist klar. Geil, ne?
Wenn ich könnte, würde ich es machen. Also die Tipps sind immer großartig bei Google, ja. Kein Wunder, dass das so gut läuft bei denen. Aber nee, also am Ende musst du halt einfach ausprobieren und machen und ein bisschen länger Atem haben, aber nach ein paar Monaten musst du einen Effekt sehen. So, und wenn entweder geht es nach oben, es geht nach unten.
Das
so.
Ist nochmal
und
dann
musst du halt hinterfragen, ne? Ja, du musst halt hinterfragen. Ne? Lohnt es für mich? Machen wir vielleicht was verkehrt? Auch da nochmal der Hinweis eben, viele gehen ja aus der Ich-Perspektive. Ich glaube, das ist geil. Dann machen wir das. Du musst einfach, also du musst authentisch bleiben und du musst die Leute einfach mit abholen. Ja, und das ist, glaube ich, super wichtig. Wenn man mutig bist, offen bist und mal einen Schritt machst, dann bist du ja auch Vorreiter und bist ja auch Motivator vielleicht für andere. Natürlich kriegst du dann mehr Konkurrenz rein, wenn jetzt jede Uni mit dem Chatbot daherkommt, bestehst du auch nicht mehr rein, weil das ist ja immer so.
Die Entwicklung ist ja aber sowieso da, ne? Und die Diskussion zu dem Thema ist ja da. Was kann Chatbot, kann der Studienberatung ersetzen? Antwort nein, aber wo kann er ansetzen, ne? Also das wird
da kann halt unterstützen und vor allem, es macht es halt schneller einfach. Und da, ja. Ne, wenn du halt eben nicht lange warten willst, ist so ein Chatbot erstmal eine gute Wahl.
Wann kommen die Fragen auf? Die Fragen kommen doch auf, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, abends noch am Computer sitze oder, ne, also jetzt auch aus Studiesicht, ne, oder potenziellen Studierenden. Ich bin Abiturient und habe mit meinen Eltern irgendwie am Armutstisch gesessen und dann haben die Freunden mich gefragt, ja sag mal, was ist denn jetzt eigentlich, ne, wo geht's denn hin? So, und dann bin ich wieder aufgewühlt, gehe in mein Zimmer und fange dann an, auf dem Handy vielleicht so ein bisschen zu suchen, ne. Dann habe ich doch die Fragen. Also es ist ja nicht so, dass dann, wenn eigentlich auch die Empfangszeiten, sag ich mal, sind, ne, wo auch jemand da ist, wo man jetzt mal auch mal anrufen könnte, dann sind sie ja auch meist in der Schule oder unterwegs oder, ne? Und dann diese erste Impuls und ich habe jetzt eine Frage und die kann ich einfach reinstellen, ist egal, da sitzt ja jetzt eh keiner, sondern der wird mir das schon beantworten. Und wenn es dann tiefer halt einfach reingeht, dann wirklich jemanden zu haben und dann auch WhatsApp damit zu nehmen, beziehungsweise dann auch die Möglichkeit, die Studienberatung zu erreichen, das ist doch auch ein richtig guter Drive, den ihr da habt.
Und deswegen ist es mit dem Chatbot natürlich cool, weil der zieht sich die Sache raus. Eben nochmal, der holt sich ja nicht wie ein ChatGPT die Sachen global von irgendwelchen dubiosen Webseiten, die uns vielleicht einmal aggregiert über irgendein Portal sich selber diese Seite über die MHB angelegt haben, sondern der zieht sich die Informationen von den Seiten, die ich ihm vorgebe. Und das sind halt nur ausschließlich eigens von uns gepflegt. Das heißt, es kann keine Fehlinformationen geben. Und bevor er etwas nicht weiß, sagt der Bot auch, ich weiß es nicht, soll ich dich weiterleiten?
Ja, sehr gut.
Oder aber er sagt, ich darf darüber keine Auskunft geben. Zum Beispiel, kannst du mir einen Platz versprechen, wenn ich mich jetzt bewerbe? Nein, kann ich nicht, darf ich auch nicht. Und also du kannst mir halt sagen, Do's and Don'ts, das finde ich halt eben gut. Ne? Und es ist erstaunlich, wie das angenommen wurde, so schnell. Ja. Deutlich mehr als WhatsApp, erstaunlicherweise.
Und da bin ich wieder bei dem, was du vorhin eingangs glatt gesagt hast, wo du Herrn Stuckrad-Barre zitiert hast, wenn ich mich nicht irre. Wie war das? Bitte um Entschuldigung, nicht um Erlaubnis.
Ja, das kannst du halt mal machen. Auch das ist halt ein Learning. Halt am Ende, wenn du halt viele Leute fragst, hat jeder grundsätzlich eine Meinung. Und wenn du Leute eine Meinung fragst, haben sie zumindest das Gefühl, dass sie eine Entscheidungsbefugnis dahinter haben, was oftmals ja nicht der Fall ist. Und du möchtest ja vielleicht nur eine Meinung von Leuten haben.
Ja.
Und dann sind die halt vielleicht angefressen, wenn du der Meinung sagst, okay, danke, aber matcht nicht mit dem, was ich mir gedacht habe. So, und deswegen ist es halt manchmal, glaube ich, besser, mal zu machen.
Und dann zu reflektieren.
Wer zumindest
ne?
größtenteils sicher sein kann, dass es okay ist. Ich weiß genau, auch seitens der Hochschule, jetzt guck mal, beim Casino-Bereich, da war Grauzone, da konntest du eher mal was machen. In einem Hochschulbereich, da bist du viel härter auf DSGVO beispielsweise zum unterwegs. Beispiel. Da weiß ich genau, dass ich niemals im Leben irgendwelche Tools hinter der Hand irgendwo reindrücken würde, wo ich denn da weiß, ungeil. So, ne? Und deswegen war mein erster Weg, und das ist auch, aber transparente Kommunikation, das ist mir einfach sehr wichtig. Mein erster Schritt war sofort zum Betriebsrat zu gehen, weil die müssen es eh erstmal genehmigen. Das heißt, bevor es überhaupt bei der IT landete, wenn es denn nötig ist, es gibt Sachen, die müssen zur IT, es gibt Sachen, die müssen nicht zur IT. Bevor es überhaupt bei der IT landete, habe ich dem Betriebsrat ganz genau erklärt, darum möchte ich das haben, darum ist es für die MAB wichtig, das verspreche ich mir davon. Könnt euch das bitte angucken und mir freigeben. Mhm. So, das habe ich jetzt 2-3 Mal gemacht, jedes Mal nach einer Woche die Freigabe bekommen. Dann kann ich mit gutem Gewissen sagen, so, jetzt mache ich weiter.
Jetzt,
ob ich jetzt noch ihn fragen muss oder nicht. Ich versuche es halt klein zu halten im Rahmen. Wir versuchen es im Team zu entscheiden, was macht wo wie Sinn und setzen es dann um. Natürlich könntest du, wenn es einen Studiengang, keine Ahnung, Zahnmedizin betrifft, einige Professoren zum Beispiel fragen, was hältst du davon und so. Aber wenn wir glauben, es ist nur sales-relevant, das ist nicht lernrelevant, dann ist es mal nett, Leute zu fragen. Auch der Austausch ist auch immer da. Aber es ist halt nicht zielführend. Und das auch nochmal, wenn du anfangen möchtest mit Social Media beispielsweise, für deine staatliche Hochschule beispielsweise, ist es nicht gut, 15 Leute zu fragen, sondern im besten Fall fragst du ein, zwei Leute oder die es am Ende abnicken müssen oder den Kopf verhalten müssen, fragst sie, darf ich grundsätzlich mal machen? So, und dann fängst du mal an. Wenn du aber anfängst, jeden zu fragen, dann kommt mich besagter Instagram-Hasser vielleicht daher und sagt, boah, wenn du das machst, also ich schmeiß dir hin und geh weg, Konkurrenz. Also alles schon gehört. Ja, aber wenn du halt eben alles immer 1000 Mal abstimmst, dann wirst du zu langsam. So, ne? Also das dauert einfach alles zu lange. Und das ist egal, an welcher Stelle. Sei es Social Media oder sei es studentische Studienberatung oder Studienberatung per se. Wenn du zu langsam bist, dann hast du schon verloren.
Das ist ein schönes Schlusswort. Marc, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, ein bisschen zu plaudern, wie es bei euch so läuft.
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung, war sehr interessant.
So, das war jetzt eine ganze Menge, was wir besprochen haben, eine ganze Menge Info, Trizi. Kannst du einmal versuchen, jetzt für uns alle nochmal so die Main Takeaways zusammenzufassen?
Ja, na klar, sehr gern. Also wenn wir uns jetzt einmal die Journey anschauen, dann sind es eigentlich für mich diese 5 Kernpunkte. Und zwar ist es einmal der Marathoncharakter. Wir müssen einfach akzeptieren, dass die Candidate Journey ein wirklich hochemotionaler Prozess ist, der oft schon 2 bis 3 Jahre vor dem eigentlichen Studienstart in der 10. oder 11. Klasse beginnt und eine wirklich auch langfristige Begleitung braucht. Dann ist es aus meiner Sicht auch der Punkt, dass die Authentizität gewinnt. Das heißt, die jungen Leute nutzen Kanäle wie TikTok vor allem, um die echten Menschen und das wirkliche Leben an der Hochschule, an der Uni zu sehen. Und diese authentischen Einblicke sind am Ende oft das Zünglein an der Waage für die entsprechende Entscheidung. Und das ist natürlich wirklich sehr, sehr wichtig. Ansonsten ist es auch, dass aus meiner Sicht, beziehungsweise aus dem, was wir heute auch alles besprochen haben, Speed ist alles. Die Fragen entstehen oft abends am Küchentisch und deshalb ist die Reaktionsgeschwindigkeit natürlich auch total entscheidend. Und auch aus diesem Grund sind Tools wie zum Beispiel ein Chatbot auf der Website oder WhatsApp einfach Dinge, die uns helfen können, diese Impulse einfach auch 24/7 abzufangen. Und genau dann, wenn eben potenzielle Kandidatinnen, BewerberInnen auf der Suche nach Informationen sind, wollen sie sie einfach just in time haben. Ein weiterer Punkt aus meiner Sicht ist, dass wir auf jeden Fall versuchen sollten, die Journey messbar zu machen. Denn ohne ein CRM-System tappen wir einfach im Dunkeln. Wir müssen die Reise wirklich versuchen, vom ersten Klick bis zur Immatrikulation nachverfolgen zu können, um Interessenten zum richtigen Zeitpunkt, ne, zum Beispiel kurz vor Bewerbungsschluss, eben auch nochmal gezielt ansprechen zu können. Weil das, was wir heute auch gesagt haben, die Journey, kann zwischen 20 bis 30 Touchpoints sein, bis ein potenzieller Kandidat eben den Studienvertrag unterschreibt beziehungsweise sich eben auch bewirbt. Ja. Und mein letzter Takeaway ist, dass wir wegkommen vom Reagieren mehr hin zum Agieren. Das heißt, wir haben das natürlich auf der einen Seite, dass wir im Marketing immer versuchen, ganz viele Kontakte zu generieren. Wir warten so auf die E-Mails, dass sie reinkommen, beziehungsweise dass jemand Informationsmaterial oder Infomaterial einfach, ja, sozusagen sich holt. Aber wir müssen versuchen, aus Marketing-Sicht beziehungsweise auch aus Sales-Sicht einen bedürfnisorientierten Vertrieb zu schaffen, der auch mal zum Hörer greift, der automatisierte Workflows nutzt, um einfach die Vielzahl an Kontakten, die es gibt, durch diese Journey auch bestmöglich durchzuführen und sozusagen von einer aktiven Bewerbung den gesamten Entscheidungsprozess eben auch damit zu gestalten. Ja, das sind meine Takeaways.
Klingt nach einer ganzen Menge Hausaufgaben. Dankeschön. Das war sie, Folge 17 von Inside Hochschulkommunikation mit einem Deep Dive in Sachen Candidate Journey bei den Studis. Wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet uns gerne bei Spotify oder auch bei Apple Podcasts und teilt die Folge gerne mit euren Kolleginnen und Kollegen. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder.